Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, mein PowerPoint-Vortrag ist etwas weniger lebendig wie der Herr von Kollegen Klein. Ich wollte eigentlich bei Adam und Eva beginnen. Hab's mir aber überlegt, weil die Zeit eben schon knapp ist und es wäre sicher zu lang geworden. Ich kürze also ein wenig ab und fange im alten Rom an. Die Debatten über die Bildung sind ja so alt wie die Bildung selbst. Der erste Satz, den Sie oben lesen können, ist von Seneca, der vor bald 2000 Jahren darüber jammerte, dass in der Schule nicht fürs Leben, sondern für die Schule gelernt werde. Der zweite Satz ist die Inversion des ersten. Wahrscheinlich stammt er von irgendeinem gutmeinenden Pädagogen aus dem Mittelalter, der Senecas Kritik umdrehte und zum reformpädagogischen Programm machte. So oder so, die OECD oder der OECD hätten beide Sätze gut gefallen. Senecas Satz und seine reformpädagogische Inversion bieten genau das, was man dort unter Bildung versteht. Fürs Leben lernen wir, das ist der Nützlichkeitsaspekt der Bildung, die Berufsausbildung, die Ausbildung, die Dressur, die Zurichtung, die immer nur fragt, wozu das Wissen und das Können Nütze sei. Dem wirklichen Leben, dem Real Life, und die OECD verwendet diesen Begriff wieder und wieder und wieder, dem Real Life soll die Bildung dienen. Problemlösungskompetenz, Handlungskompetenz, Berufsbefähigung und so weiter und so fort. Kompetent sei der Student, kreditpunktreich, berufsbefähigt und damit sei es gut. Und natürlich für die Schule lernen wir. Ja, freilich dort erst recht für den PISA-Test, für die Kennzahlen, für den Wettbewerb, für irgendwelche Punkte und Zertifikate, mit denen dann gewedelt werden kann, um Bildung zu beweisen. Beide Sätze sind falsch, meine Damen und Herren. Non vitae, non scholae, sed nobis discamus, muss es heißen. Weder für die Schule noch für das Leben, für uns selbst lernen wir. Bildung war historisch gesehen ein Selbstermächtigungsprogramm des aufstrebenden Bürgertums. Der Prolet hat Muskeln, der Adel hat Gene und der Bürger hat Bildung. In ihr fand er sich. Die Frage nach der Bildung ist ja ziemlich genau die Frage danach, wer wir sind und wer wir sein wollen. Und wenn ich jetzt von wir spreche, dann meine ich tatsächlich die hier Anwesenden, die Erwachsenen, die Verantwortungsträger. Und mit Bildung meine ich erstmal ganz naiv das, was das Wort ursprünglich meint, Formung. Formung nach einem Bild. So können und sollen wir uns selbst natürlich auch weiterbilden. Im Wesentlichen sind es aber natürlich die Kinder, die Schüler, die Azubis und die Studenten, die gebildet werden. Und zwar im Allgemeinen, ohne das ausdrücklich zu wollen. Die Kinderchen gehen natürlich nicht unbedingt freiwillig in die Schule, jedenfalls die meisten von ihnen. Weil das, was wir unter Bildung verstehen, auch ein Bild von dem ist, wonach wir andere Menschen formen, stellt sich die Frage in verschärfter Form. Was erlaubt uns, sozusagen in andere Köpfe hineinzugreifen und diese nach unseren Vorstellungen zu bilden? Welches Menschenbild haben wir im Kopf? Welches sollten wir im Kopf haben? Ich würde an dieser Stelle gern auf Immanuel Kant rekurrieren und sagen, unser eigenes. Wir sollten uns fragen, was wir selber für Bildung halten, wie wir selbst gebildet sein möchten, was wir selbst wissen und können wollten, bevor wir an die Konzeption von Lehrplänen gehen. Das wäre so eine Art von kategorischem Imperativ der Bildungspolitik. Bilde die Leute zu dem hin aus, was du selbst gern sein und können möchtest. Das klingt jetzt vielleicht albern und pathetisch, ist es aber gar nicht. Wenn man die Messlatte dieses Imperativs an die Verantwortlichen der Bildungspolitik anlegt, bin ich mir ziemlich sicher, dass die Kultusminister dieser Republik für sich selbst großen Wert darauf legen, ein orthografisch, grammatikalisch und stilistisch fehlerfreies Deutsch zu sprechen und zu schreiben. Und wenn sie dennoch hergehen und den Deutschlehrern in den Gymnasien untersagen, für orthografische, grammatikalische und stilistische Fehlleistungen nennenswerte Punkteabzüge zu erteilen, dann scheitern die Oberprimaner zwar nicht mehr an ihren mangelnden Sprachbeherrschungen, wohl aber die Kultusminister an dem genannten Imperativ. Die Liste ließe sich beliebig verlängern und das Handeln der Verantwortlichen hat dazu geführt, dass das, was früher mal Hochschulreife hieß, zur Hochschulzugangsberechtigung verkommen ist. Aber die Lizenz zum Studium befähigt noch nicht dazu und die Universitäten und die Erstsemester müssen es ausbauen. Wir kennen dies alle, Stützkurse in Mathematik, Schreibübungen und Grundlagenwissen allenthalben. Dennoch enorme Abbrecherquoten, zumal in den fordernden Fächern. Also erneut die Frage, was ist das? Bildung. Wie wollen wir gebildet sein? Was wollen wir können und was wissen? Zwar weiß ich viel, doch möchte ich gerne alles wissen, lässt der Namenspatron unserer Universität hier in Frankfurt seinen Magister Faust sagen. Der wird dann, wie wir wissen, vom Teufel visitiert, der ihm das Weltwissen und die ganze Welt zu Füßen legt und hernach beinahe vom Teufel geholt wird. Alles wissen, haben und können, das geht nicht. Aber das neuzeitliche Pädagogenlamento, dass es ja zu viel zu wissen gäbe, dass das Wissen so schnell veralte, dass man ja sowieso vieles wieder vergesse, wir haben es ein paar Mal heute gehört, dass ja ohnehin alles bei Wikipedia stehe, dass wirklich Wissen der sei, der nur wisse, wo er finde, was er nicht weiß. Meine Damen und Herren, ich glaube, das geht auch nicht. Es ist unlogisch, denn der Unwissende weiß ja noch nicht mal, was er nicht weiß, kommt also gar nicht erst auf die Idee, es nachzuschlagen. Er befindet sich sozusagen in vorsokratischer Dumpfheit und hält sein Nichtwissen für gewiss. Um Wissenslücken zu erkennen und gegebenenfalls schließen zu können, muss man schon mal Wissen haben. Und zwar nicht nur das Wissen darum, wo es steht. Und die Aussage ist falsch. Wir vergessen nicht, meine Damen und Herren, nicht vollständig jedenfalls. Die Hirnforschung zeigt, dass jedes Wissen eine neuronale Spur hinterlässt. Wir wissen, was wir vergessen haben. Und selbst wenn wir es nicht mehr wissen, sind doch die neuronalen Netzwerke, die das repräsentieren, was wir noch wissen, von dem präformiert, was wir einst wussten. Wir entkommen unserer Wissensgeschichte nicht. Und es ist unwahr. Wissen veraltet nicht. Es ist wissenswert zu wissen, dass Ptolemäus meinte, die Sonne drehe sich um die Erde. Was veralten mag, ist der technische Nutzen, den wir aus diesem Wissen ziehen können. Wer aber das Wissen, wie die OECD, wie die Reformpädagogen ausschließlich als Wissen zum Zweck, zur Problemlösung begreift, begreift aber auch den Träger dieses Wissens so, als Mittel zum Zweck. Das Wissen wird zum schieren Instrument und sein Träger wird ebenso instrumentalisiert. Das Wissen sollte seinen Träger aber ermächtigen. Es sollte ein Selbstermächtigungsprogramm sein. Sapere aude, sagte Kant, wage zu wissen, nicht wage zu können. Das hieße posse aude und es wäre wirklich eine Posse, denn bevor man etwas kann, muss man wissen, was man tun will. Bildung und Wissen und eben auch das Wissen um das, was man nicht weiß, machen uns zu dem, was wir sind. Es ist nicht ein Selbstermächtigungsprogramm, es ist ein Selbstfindungsprogramm. In der Auseinandersetzung mit dem Wissen erfahren wir, wer wir sind. In der Auseinandersetzung mit dem Ganzen erfahren wir, wer wir als Einzelne sind. Es ist ein Individuationsprogramm. Und ja, erneut, man kann nicht alles wissen, aber sehr, sehr vieles. Unsere Speicherkapazitäten hier oben sind nahezu unbegrenzt. Jedenfalls haben wir noch keine Grenzen finden können. Jetzt aber sollen wir kompetent werden. Kompetenzen. Diese Definition hatten wir gestern, ich bringe sie hier nochmal. Und man liest nur einen Satz Ihnen vor, in diesen gängigen pädagogischen Definitionen. Kompetenzen sind die bei Individuen verfügbaren oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten. Und Zitat Ende. Es ist schon beeindruckend, denn offenbar ist man schon dann kompetent, wenn man es noch nicht ist, aber es werden könnte. Und von derlei allogischem Unsinn und Unfug gibt es in dieser zitierten Definition noch mehreres und manches. Unter anderem gilt schon der Wille, kompetent zu werden, als Kompetenz. Und das Wissen finden Sie in dieser Definition von Weinert gar nicht mehr. So lehrt man also an den Schulen und prüft mittlerweile kompetenzorientiert, inkludiert, individualisiert und benotet nicht mehr das Wissen und Können, sondern das Wollen und die gute Absicht. Man könnte nun an den Universitäten schulterzuckend darüber hinweggehen. Schwappte nicht diese Welle der kompetenzgeschulten Zöglinge ebenso über uns hinweg wie der politische Wille, dass wir uns nun unsererseits auch auf kompetenzorientierte Curricula umzuorientieren hätten. Dafür sollen wir unseren alten Anspruch, dass zunächst mal gewusst werden muss, über Bord werfen. Denn notabene, die Universitäten lehren nicht nur das Wissen im Sinne von das alles weiß ich, das wäre sozusagen das lexikalische Wissen. Sie lehren auch nicht nur im Sinne von gewusst wie, das wäre die Handlungsfähigkeit, die unsere Studierenden lernen, sondern vor allem in dem Sinne gewusst warum. Und das ist das, was Platon, um es mit Platon dann zu sagen, als das Wissen als wahre, gesicherte, argumentativ begründete Überzeugung definiert hat, das auch in dessen Erwerb, Kritik, Erhalt und Umwälzung besteht und damit eben das beschreibt, was wir als Wissenschaft bezeichnen. Egal, hinfort damit, auch in der Medizin. Und für die spreche ich hier, denn ich trage als Hochschullehrer hier an der Medizin Verantwortung für die Ausbildung der Studierenden. Eine Reform des Medizinstudiums blüht uns, meine Damen und Herren, erneut von der Kompetenzministerkonferenz. Nimm's zurück von der Kultusministerkonferenz. Gerade vor 12 Wochen frisch beschlossen, der Masterplan Medizinstudium 2020. In der Kompetenzorientierung, so kündet der Masterplan, liegt das Heil, liegt die Kur des Medizinstudiums und natürlich in der dazu passenden Auswahl der Medizinstudierenden. Man heilt allerdings hier einen Gesunden. Und das ist für einen Mediziner ein grober Behandlungsfehler. Ein Kunstfehler gewissermaßen. Denn dass es kompetenzorientiert besser würde als zuvor, ist nirgendwo belegt. Hingegen ist es sehr wohl erwiesen, dass wir hier in Deutschland gute Ärzte ausbilden, auch jetzt. Sie reüssieren weltweit und man kommt aus aller Welt, um bei uns Medizin zu studieren. Unsere Absolventen sind kompetent und zwar gerade und auch die der sogenannten Regelstudiengänge. Es gibt einige sogenannte Modellstudiengänge, die sich hier der Kompetenzorientierung gewidmet haben und auf ihre Fahnen geschrieben haben. Ob deren Absolventen aber tatsächlich kompetenter sind, das weiß man nicht. Man hofft es halt, aber eine Hoffnung ist keine wahre, begründbare Überzeugung. Die nackten Prüfungsnoten in den Staatsexamen danach sind die Absolventen der Modellstudiengänge jedenfalls keineswegs erfolgreicher. Und das ist statistisch gesichertes, begründetes Wissen. Wie man aus Ignoranz des Nichtwissens heraus Bildungspolitik betreibt, macht uns dagegen in Rheinland-Pfalz, auf der anderen Rheinseite, in unserer unmittelbaren Nachbarschaft, gerade die Sozialministerin, die Gesundheitsministerin vor, sie heißt Betzing Lichtenthaler und sie schreibt in einer Landtagsanhörung, es muss die Frage gestellt werden, ob die zukünftige medizinische Versorgung überhaupt mit den Ärztegenerationen sichergestellt werden kann, wie wir sie heute an unseren staatlichen Hochschulen ausgebildet wird. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, ich würde gerne antworten der Dame, es muss offenbar auch die Frage gestellt werden, ob die Führung unseres Landes überhaupt mit der Politikergeneration sichergestellt werden kann, ja, wie sie sich heute in der Gesundheits- und Sozialpolitik profilieren. Der zitierte und von ihr autorisierte Satz in Form einer rhetorischen Frage, die natürlich die Antwort Nein erheischt, ist eine ignorante Unverschämtheit. Es gibt keine einzige Untersuchung, die irgendeinen Zusammenhang zwischen dem Modus der deutschen Ärzteausbildung und der Güte der medizinischen Versorgung herstellt. Hingegen gibt es massenweise valide Untersuchungen, die eine sehr hohe Zufriedenheit der deutschen Bevölkerung mit ihren Ärzten belegt. Und zwar in einem Umfang, der in keinem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union übertroffen wird. Wir sind deutlich hier hochzufrieden mit der ärztlichen Versorgung in Deutschland. Frau Betzing-Lichtentäler bescheinigt mal ebenso allen Medizinstudenten, die wir gerade ausbilden, Zukunftsunfähigkeit und Inkompetenz. Eine ganze Ärztegeneration für den Mülleimer. Und warum? Weil es, wie sie später konzidiert, massive Probleme außerhalb des Medizinstudiums gibt. Den Ärzten schmeckt oft ihr Job nicht. Dafür gibt es jede Menge repräsentative Untersuchungen. Viele wollen einfach nicht aufs Land. Die Ärztinnen und Ärzte klagen über den Zeitmangel, den Kostendruck, die durchgängige Ökonomisierung des Gesundheitswesens, den Autonomieverlust, die Inflation der Verwaltungstätigkeit und darüber, dass sie, die Landärzte vor allem, eben immer weniger Zeit haben, sich auf ihre Patienten einzulassen. Und wenn sie es tun, werden sie arm dafür, weil die Empathie, die Einlassung auf den Patienten nicht vergütet wird. Die Remedur, so Frau Betzing-Lichtentaler, so die Autoren des Masterplans, ist nun keineswegs die Änderung der beklagten Defizite im Arztberuf, sondern die Zurichtung und Aufzucht einer neuen Landärztegeneration, die diese hinzunehmen bereit ist. Die Kompetenzorientierung dient dabei als Stellschraube, die gleich zu Anfang des Studiums bei der Zulassung die am besten dressierbaren Kandidaten greifen soll. Im besten Weinertschen Unsinn geht das wie folgt. Landarztkompetent ist ja erstens schon der, der den Willen dazu hat, es zu werden. Zweitens unterstellt man, dass jene, deren abiturielle Kompetenz leider nicht hinreichte, den Numerus Clausus für Medizin zu packen, allemal die geeigneten sozialen und empathischen Kompetenzen haben, um dem ungeliebten Doktordasein auf dem Lande noch etwas abgewinnen zu können. Weswegen man drittens diese Leute bevorzugt zulassen sollte. Weil man aber dann viertens diesen empathischen Kandidaten doch nicht so recht über den Weg traut, wird eine mit wirksamen Sanktionen abgesicherte Verpflichtung derselben zur Landarztkarriere verlangt. Und weil nun aber fünftens der Erfolg im Medizinstudium ganz signifikant mit der Abiturnote korreliert und deshalb vorhersehbar ist, dass man so jede Menge Abbrecher erzeugen wird und ein Studium in der Medizin, Sie hörten es von unserem Finanzminister, wir in Hessen bilden es etwas günstiger aus, rechnen aber mit 160.000 Euro pro approbiertem Arzt. Also es ist teuer, das können wir uns nicht leisten. Deswegen muss sechstens die Studienrahmenbedingungen so umgestrickt werden, dass sie den Kompetenzen der erwünschten Kompetenten Rechnung tragen. Jetzt haben wir dieses Paket zusammen, was im Masterplan 2020 jetzt aufgerechnet und umgesetzt werden soll. Ich würde nicht sagen, aus falschen Prämissen, das lehrt uns die Logik, kann man keine richtigen Schlüsse ziehen. Ob einer Landarzt werden will, entscheidet sich nicht in der Willensbekundung. Und ob Abiturnoten mit empathischer Vermögen invers korrelieren, ist auch noch nirgendwo gezeigt worden. Meine Damen und Herren, wer Landärzte will, muss das Berufsbild attraktiv machen und sich nicht die gewünschten Bewerber kompetent reden und durchs Studium winken. Gut oder eben nicht gut, dem politischen Willen zufolge werden sie nun also kommen, die Landarztkompetenten. Und dann muss man, damit die Quoten stimmen, wie schon an den Schulen, es insgesamt einfacher machen. Man muss Wissensballast abwerfen. Explizit steht im Masterplan, dass der Lernstoff reduziert werden muss. Allerdings bekommt man einen übervölkerten, schlappen Ballon auch nicht durch Ballastabwurf zum Fliegen. Egal, Ballast raus und Kompetenz rein. Heißluft rein, um im Bild des Ballons zu bleiben. Viel Heißluft. Denn in der curricularen Umsetzung heißt die heißluftigen Schlagworte der Kompetenzorientierung wie folgt. Problemorientiert, fallbasiert, praxiszentriert. Das heißt von vornherein fächerübergreifend, synthetisch auf die Totalität zielend, ohne je das Partikulare gesichtet und sortiert zu haben. theorieblind, wissenschaftsscheu. Natürlich muss nicht jeder Arzt ein Wissenschaftler sein, aber jeder sollte ein wissenschaftliches Studium durchlaufen. Fallbasierung ist aber keine Wissenschaft, sondern Kasuistik. Und natürlich geht es auch nicht ohne Kasuistik, aber nur mit ihr auf keinen Fall. Wissenschaft ist die nach Fachgebieten differenzierte, systematische Durchdringung abgrenzbarer, partikulärer Themenbereiche. Und unterbleibt deren systematische Lehre, bedient man sich nur der Ergebnisse, dann wird die Wissenschaft zur reinen Markt des klinischen Zweckes. Es geht also auch um die Medizin als Wissenschaft. Die Medizin kann man nicht studieren, ebenso wenig wie die Physik. Beide zerfallen in abgrenzbare Teilgebiete, deren Gesamtschau erst die Fächer konstituiert. Verwehrt man aber den Teilfächern die systematische Aufbereitung ihrer Wissensbestände und Denkweisen, indem man sie, wie oben skizziert, nur als Steinbrüche brauchbarer Wissensbrocken missbraucht, wird das fatale Folgen haben. Freilich können wir jetzt problemorientiert die Anatomie des Herrn Wicht von den Chirurgen unterrichten lassen. Und der Pharmakologe, also ich selbst, könnte meine Thematik fallbasiert auch den Apothekern überlassen. Die Physiologie und Biochemie könnten die Internisten übernehmen und so fort und so weiter. Das käme ja auch billiger. Man müsste diese lästigen Theoretiker und ihre Lehrstühle und Institute nicht mehr mitschleppen. Nur, wer lehrt dann am Ende die Praktiker? Wo sollen denn die Physiologen oder Theoretiker herkommen, wenn es keine systematische Lehre der Fächer mehr gibt? Wer bricht die Steine, wenn in den Steinbrüchen keiner mehr arbeitet, keiner mehr weiß, wie das Denk- und Handwerk funktioniert? Steht doch alles im Lehrbuch, sagt der Reformer und verwechselt die Praxis des Steinebrechens mit den Steinen, die irgendwann zu Neige gehen. Denn Wissen ist ein Konstrukt, man muss wissen, wie es verfertigt, man muss wissen und es wissend und lehrend praktizieren. Und weiter, wer sollte denn die Forschung in die Fächer tragen? Wo soll der Nachwuchs herkommen? Der Tod der Lehre in den Einzelfächern wäre der Tod der Fächer, wäre der Tod der Wissenschaft in der Medizin. Apropos Wissenschaft, natürlich legt der Masterplan Medizinstudium 2020 trotz seiner strukturellen Wissenschaftsfeindlichkeit auch luftige Lippenbekenntnisse zur Wissenschaft ab. Die Studenten sollen selber Wissenschaft betreiben. Nicht nur in Form von Doktorarbeiten, oh nein, schon die Curricula des Medizinstudiums sollen wissenschaftliche Projektarbeiten integriert bekommen. Mit allem, was dazugehört. Fragestellung, Literaturrecherche, experimentelles Design, Experiment, Auswertung, Diskussion, schriftliche Darstellung und Präsentation. Offenbar haben die, die diesen Masterplan schrieben, noch nie den Lehrbetrieb einer medizinischen Fakultät von innen gesehen. Zur gefälligen Erinnerung, wir sind ein Massenbetrieb. Und Sie sehen jetzt hier einen unserer großen Hörsäle, proppenvoll. Herr Wicht unterrichtet die Anatomie. Wir haben 550 Studierende in einem Studienjahr. Und jetzt stellen Sie sich vor, hier passen exakt 550 Leute rein in diesen Hörsaal. Ich stelle mich vor Sie, wenn Sie jeden Platz gefüllt haben, und sage, meine Damen und Herren, wir haben heute 8 Wochen, beginnend 8 Wochen Wissenschaftsmodul. Jeder von Ihnen denke sich jetzt eine wissenschaftliche Frage aus, bitte jeder eine andere. Und überprüft mal, ob die Frage nicht irgendwo anders womöglich schon beantwortet worden ist. Und dann sucht ihr eine Methode, mit der die Sache experimentell angegangen werden kann. Jeder mache die Experimente und Untersuchungen, ziehe seine Schlussfolgerungen, schreibe dies nieder, lasse das Ganze dann im Peer-Review-Prozess begutachten und Schein- und Kreditpunkte gibt es gegen Vorlage der Publikation. Tja, so geht Wissenschaft nach Plan im Modul Jugend forscht in Massen. Natürlich ist es völlig unmöglich, Stichwort Labor- und Betreuungskapazitäten, einem 500 Studierender tatsächliche wissenschaftliche Arbeit zu ermöglichen. Man muss sie mit irgendwelchen standardisierten Projekten abspeisen, und selbst das wird kapazitativ schwierig, sie in irgendwelche Laborpraktika mit pseudowissenschaftlichen Tarn an Strich stecken. Das wird dann aber keine Wissenschaft, sondern Wissenschaftssimulation. Aber es schult natürlich die Simulationskompetenz. Nachdem ich also über Bildung gesagt habe, was ich zu sagen hatte, ist es natürlich ein leichtes, mir den Stempel reaktionär aufzudrücken. Egal, wie oft ich betont habe, dass ich Bildung für ein Freiheitsprogramm und die angestrebten Bildungsreformen für ein Entmündigungsprogramm halte. Das Momentum ist auf der Seite der Reformer. Die Reformer leben davon, sie verdienen ihren Lebensunterhalt damit. Was können wir tun? Ganz einfach. Tomasi di Lampedusa sagt uns im Leoparden, wie man es macht. Ich zitiere: Es muss sich alles ändern, damit alles bleiben kann, wie es war. Zitat Ende. Ich lade Sie alle ein, den Etikettenschwindel einfach mitzumachen. Ist ja noch nicht einmal ein Etikettenschwindel. Die Reformpädagogen haben den Begriff von der Kompetenz dermaßen von allen Inhalten entleert und zugleich zu einem solchen Ballon, zu einem solchen Wasserkopf aufgebläht, dass man quasi Beliebiges wieder hineinfüllen kann. Man muss es nur Kompetenz nennen. Sachkompetenz zum Beispiel, man muss was von der Sache wissen. Methodische Kompetenz zum Beispiel, man muss wissen, wie das Wissen verfertigt wird. Fachkompetenz zum Beispiel, man muss was von den Fächern verstehen. Und wenn den Reformern eines fehlt, meine Damen und Herren, dann ist es eben genau das, die Fachkompetenz. Denn ihr Fach sind nicht die Fächer, die sie reformieren, sondern die Reform selbst. Wobei sie im Übrigen gelegentlich sich durchaus fachidiotisch benehmen und aufführen. Seneca, der darüber klagte, dass man für die Schule lerne und nicht für das Leben, hat es in seiner eigenen Lehre wohl anders gemacht. Fürs Leben wollte er seine Schüler erziehen und bilden. Sein Schüler war Nero, das Leben, für das er funktionalisiert werden sollte und auf das hin Seneca ihn erzog, war das des Cäsars. Das ging aber schief, denn seinem Wesen nach, das in der Bildung hätte finden können, war Nero ein Schauspieler und Dichter mit dem Hang zum großen künstlerischen Auftritt. Die Resultate sind bekannt. Der allmächtige, allkompetente, zu allem fähige, doch frustrierte Nero trieb seinen Lehrer in den Selbstmord und Rom brannte ab. Meine Damen und Herren, also erziehen wir unsere Schüler doch lieber wirklich dazu, sich selbst zu finden. Ich möchte noch ein Weilchen leben und die Universitäten mögen noch ein Weilchen stehen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.